Neuen Testament betrachten. Es ist nicht immer so leicht für jeden Bedarf das Gleiche zu haben. Es gibt also einfachere Verkündigungen, da müssen sich die Fortgeschrittenen danach einrichten. Und es gibt tiefere Dinge, da müssen sich die mehr Anfängerlichen danach richten. Anders wird es wohl nicht gehen können. Wir schlagen heute ein Wort Gottes aus dem Lukas Kapitel 22 auf. Und da lesen wir drei Verse von 35, Vers 35 ab. Und da heißt es: Und er sprach zu ihnen, als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch wohl etwas, sie aber sagten nicht. Er sprach nun zu ihnen, aber jetzt, wer eine Börse hat, der nehme sie und gleicherweise eine Tasche, und wer keine hat, verkaufe sein Kleid und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden, denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Soweit Gottes Wort. Ja, es ist notwendig, dass wir das Wort Gottes gut und tief und reichlich kennenlernen, um solche Aussagen einzuordnen, über die wir hier in der Verlesung hören. Wir sind froh und dankbar, dass wir dieses Wort haben, denn gerade dieses Wort ist uns ein ganz wichtiger Hinweis auf den Umbruch jener damaligen Zeiten. Und darum ist es notwendig, dass wir wissen und Bescheid wissen darin, dass der Herr Jesus, als er hier auf dieser Erde war, die Jünger aussandte, und zwar das Evangelium des Reiches zu verkündigen. Im Griechischen heißt es im Grundtext das Evangelium des Königreiches. Insbesondere das Matthäus-Evangelium drückt diese Evangeliumszeit des Königreiches in besonderer Weise aus. Es ist nicht schwer zu wissen, warum, weil im Matthäus-Evangelium die stärkste Anlehnung an Israel und zugleich das Königsevangelium uns gebracht ist. Der Jesus stellt sich uns im Matthäus als der König vor, während er in dem Markus-Evangelium als Knecht gezeigt wird, sehen wir ihn im Lukas als Mensch und in dem Johannes-Evangelium als den Sohn Gottes. Das sind die grundunterscheidenden Merkmale der Evangelien. Und wir haben es also hier bei der Aussendung vom Grundsatz her, haben wir es zu tun mit dem Evangelium des Königreiches, mit dem wir überhaupt nichts zu tun haben. Gläubige, die nun in der Bibel nicht unterwiesen sind, wie es sein sollte, die werfen alles beides zusammen und kommen dadurch an vielen, vielen Stellen nicht zurecht. Es ist uns nicht erlaubt, das auseinanderzureißen oder zusammenzuwerfen, was die Bibel trennt oder zusammenführt. Die Bibel sagt auch ganz offen, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und umgekehrt ist es genauso, die Bibel trennt die Evangelien, das Evangelium des Reiches vom Evangelium der Gnade. Und wer das zusammenwirft, was Gott getrennt hat, kann niemals in der letzten Konsequenz zurechtkommen können. Der Herr Jesus war es, der als erster das Evangelium des Reiches verkündigte, und dann nahm er die 12 Jünger und teilte sie zu je 2 ein und ließ sie durch das Land Israel gehen, dieses Evangelium zu verkündigen. Es war das Evangelium auf das kommende tausendjährige Reich. Aber in der Zwischenzeit geschah dann etwas, wovon der Herr Jesus im Vers 37 redet, dass er, was ihn betraf, sagt er, eine Vollendung haben muss, deswegen, weil er unter die Gesetzlosen gerechnet werden sollte. Und als man Christus, den Sohn Gottes, im Fleische geoffenbart, unter die Gesetzlosen gestellt hatte, um ihn ans Kreuz zu nageln und der Herr Jesus für unsere und unserer Sünden wegen am Kreuz starb, tja, da hatte man sowohl den Herrn verworfen, als auch das Evangelium des Königreiches. Dieses Evangelium des Königreiches hatte der Herr Jesus den Israeliten verkündigen lassen, dass, wenn sie gewollt hätten, den Messias anzunehmen, dass sie dann das passende Evangelium dafür hatten. Darum ließ er es verkündigen. Aber als sie ihn verworfen hatten, war auch dieses Evangelium des Reiches verkündet, war verworfen. Und deshalb, wie sie ihn verworfen und wie sie sein Evangelium verwarfen, so wird er, unser Herr, wiederkommen, aber das nächste Mal nicht so wie diesmal, sondern beim nächsten Mal kommt er zum Gericht. Und genauso wie er wiederkommen wird, wird auch sein Evangelium des Reiches wiederkommen. Und dieses wiederkommende Evangelium lesen wir für die 70. Jahrwoche, das ist die Gerichtszeit jener 7 Jahre, lesen wir in Matthäus 24, Vers 14. Dass es wieder verkündigt werden wird durch die 2 Zeugen, die der Herr ausrüsten wird. Und nun hat das einen Haken, weil man in der Gerichtswoche jener 7 Jahre die beiden Zeugen verwerfen wird, die man ja in der Mitte der 70. Jahrwoche tötet, verwirft man noch einmal das Evangelium des Reiches. Und darum kommt das Evangelium des Reiches im Millenäischen Reich ein drittes Mal wieder. Dieses Evangelium des Reiches wird im tausendjährigen Reich nur noch 2 Punkte zum Inhalt haben. Das lautet, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. 2 Punkte. Mit 2 Punkten fing Gott die Menschheitsgeschichte an. Mit 2 Punkten. Wie lauten die im Garten Eden? Was sagt Gott? Jawohl. Sie sollten den Garten bebauen und ihn bewahren. 2 Punkte. Der Mensch im Garten Eden einstmal scheiterte. Und nach 6000 Jahren Menschheitsgeschichte etwa stehen wir wieder an dieser Stufe. Und da gibt Gott den dritten Ansatz für das Evangelium des Reiches. Und zwar wieder 2 Punkte, mit dem hört die Menschheitsgeschichte dann auch auf. Wir wissen, dass der Adam und die Eva dem nicht entsprachen, nämlich sie bewahrten den Garten nicht, weil sie auf die Schlange hörten. Mit diesem Vorgang vermochten sie dann auch nicht mehr, den Garten weiter zu bauen. Und so ähnlich ist es auch in dem tausendjährigen Reich. Sie hatten die 2 Punkte. Fürchtet Gott und zweitens gebt ihm die Ehre. Wir lesen 2-mal davon in der Offenbarung. Und am Ende dieser herrlichen tausendjährigen Reichszeit, da lesen wir in Offenbarung Kapitel 20, Vers 7 bis 9, da werden sie wieder, weil der Satan losgelassen worden ist, und da verführt er die Nationen und sie kommen wieder herauf auf der Breite der Erde, umzingen die heilige und geliebte Stadt, und Gott antwortet vom Himmel her mit Feuer und Gericht. Verschlingt sie. So, sie hatten wiederum Gott nicht gefürchtet und deshalb ihm, dem Satan, die Ehre gegeben. Es war das, der gleiche Vorgang. Ja, das war mal so, dass wir hereinkamen, als der erste Ansatz beendet war für das Evangelium des Königreiches, als man den Messias getötet hatte. Und da gab Gott in seiner Liebe eine Antwort. Es war praktisch das Echo auf die Kreuzigung des geliebten Sohnes. Und in diesem Echo haben wir das Evangelium der Gnade bekommen. Das war das Echo des Kreuzes. Wir lesen davon Apostelgeschichte 20, Vers 24. Da lesen wir den Ausdruck, die Mitteilungen vom Evangelium der Gnade. Das hat nichts mit dem Evangelium des tausendjährigen Reiches zu tun. Und dieses Evangelium währt heute noch, seit Christi Tod bis heute. Und bald ist es jetzt vorbei. Wir laufen aus, wir erwarten den Herrn nunmehr, wir können sagen wöchentlich. Wir wissen nicht, wann er kommt, aber wir erwarten ihn. Nun, wir blicken jetzt wieder hinein in unseren Text, denn das brauchen wir, um das zu verstehen, was jetzt kommt. In dem Vers 35 wird nun gesagt, und er sprach zu ihnen, als ich euch ohne Börse, ohne Tasche, ohne Sandalen sandte. Wir haben das Evangelium des Reiches, weil im tausendjährigen Reich kein Mangel sein kann. Nun, wir gehen der Reihe nach. Als ich euch ohne Börse sandte. Nun, im tausendjährigen Reich, da wird ein solcher Überstrom und solch eine Fülle von allen Gütern da sein, die wir brauchen zum Essen, dass da jeder genug hat. Und wenn man schon zu viel hat und zu dem Nachbarn sagt, brauchst du ein paar Zentner Äpfel, dann sagt er, ich kann dir gleich ein paar Tonnen abgeben und so. Das ist etwa der Zustand des tausendjährigen Reiches. Dass die Bibel sagt, ein jeder wird unter seinem Feigenbaum sitzen. Allein das Sitzen und das Beine hochhalten, das wird genügen, um reichlich satt zu sein. Die brauchen da keine Arbeitslosenversicherung oder sonst was. Es wird auch keine Kranken mehr geben. Es wird keine Toten normalerweise geben. Alles das ist abgeschafft. Es ist paradiesischer Zustand, den Gott ganz bewusst und gewollt herbeiführen wird, um der Menschheit auch zu beweisen, dass das, was er begonnen hat, einstmals im Garten Eden, hinausführen wird bis zum vollen Sieg. Der Sieg ist dann jene 1000 Jahre Friedensreich. Sie brauchen also keine Börse, sie brauchen kein Geld, denn wenn da einer käme mit Geld, der würde sagen, was wissen damit? Von mir kriegst du meine Bananen auch umsonst, ne? Kannst du ja ein paar Zentner mitnehmen. So etwa läuft dann die Sache. Deshalb sendet der Herr sie ohne Börse aus. Es war das Evangelium fürs tausendjährige Reich. So. Dann sagt er noch weiter und ohne Tasche. Im tausendjährigen Reich braucht man keine große Vorratswirtschaft mehr. Wir lesen ja von einem Baum, der dann Frucht trägt, und zwar im Monat, alle Monate seine Frucht gibt, 12 Mal im Jahr. Die Bäume werden wahrscheinlich dann in einer solchen Fülle beständiglich blühen, Kelchbildungen haben, klein, mittlere, größere, vorreifen, halbreif und ganz reif. Dass da beständiglich, man muss nur das Richtige runterziehen. Aber man hat dann beständig Licht genug da. Darum, was macht man mit einer Tasche? Da kann man was einpacken in einer Tasche. Also Vorratsbehälter ist eine Tasche. Die brauchen das nicht. Deshalb hat er sie ausgesandt ohne Tasche. Und dann lesen wir ohne Sandalen. Ja, wir haben da ein schwaches Vorbild von einer Aussendung im Alten Testament. Da hat Gott schon mal sein irdisches Volk Israel ausgesandt aus Ägypten. Und während sie in der 40-jährigen Wüstenreise waren, da lesen wir, dass die Schuhe nicht zerschlissen und die Kleider nicht abgetragen wurden. Das ist wiederum ein Bild auf das kommende tausendjährige Reich. Die müssen nicht unbedingt Sandalen oder gar irgendwelche Schuhe haben oder moderne Klepper oder irgendwie was. Die können so. Denn wir haben im tausendjährigen Reich Naturumfunktionen klimatisch, wir können davon lesen, schlagen wir ganz kurz mal im Jesaja, legen wir einen Finger rein in Lukas 22, wir kommen wieder zurück, in dem Jesaja Kapitel 30, schauen wir mal ganz kurz rein, was sehen wir, was da steht, neulich stand hier. Ja, Vers 26. In Vers 26 von Jesaja 30 lesen wir: Und das Licht des Mondes wird sein wie das Licht der Sonne. Jetzt können wir uns vorstellen. Und das Licht der Sonne wird siebenfältig sein, wie das Licht von sieben Tagen. An dem Tage, anfangen, da Jehova den Schaden seines Volkes verbinden und seiner Schläge Wunden heilen wird. Das ist eine grandiose Sache. Und dort drin liegt auch ein Stück des göttlichen Geheimnisses, weshalb es keine kranken Leute gibt. Man hat mit den Hilfsmitteln der Technik versucht, dass ein wenig, nicht so wie es hier geschrieben steht, vielleicht nur 2-3% nachzumachen. Da hat man Geräte entwickelt, das ist die Höhlensonne. Die gibt diese starken ultravioletten Einwirkungen auf den Körper für Heilungszwecke. Und man merkt, bei vielen wirkt das. Das ist aber nur 2-3% von denen. Und diese gesamte Vegetation von Bäumen, Tieren, Menschen, die wird aufschießen. Es gibt ja keine Krankheiten mehr. Es gibt ja kein Zurückhalten mehr, denn die Bibel Gottes Wort sagt, dass Fluch nicht mehr sein wird. Und da stirbt niemand. Die zeugen also noch mit 1000 Jahren. Ja, das ist eine grandiose Sache, die hier entgegenläuft. Und deshalb brauchen wir auch keine Krankenkassen, keine Altersversorgung. Die leben 1000-mal besser wie heute, in Jugendjahren. Und wir sind erstaunt darüber. Da wird niemand krank. Und Gott schenkt ein mittleres Klima, das, wenn siebenfältig, nicht siebenmal heißer, da wird alles verbrennen, sondern nur siebenmal heller. Das heißt, dass wir eine ganz, ganz gesunde Atmosphäre haben seit dem Sündenfall. Seit dem Sündenfall hat sich die Sonne, und das ist der Fluch, nur noch um ein Siebentel dargestellt. Dadurch gibt es Krankheiten. Das ist auch ein Teil dafür, dass wir alt werden, dass es bei graue Haaren gibt, im Gesicht zusammenschrummelt, bei mir geht es noch aus, es fängt langsam an. Und. Viele andere Punkte mehr. Man merkt, man kann nicht mehr so schnell laufen, man kann nicht mehr so schnell leben, nicht mehr so schnell die Treppen hoch, wie das mir war, 3 Stufen mal hoch. Das geht einfach nicht mehr. Man wird älter. Das alles wird es im tausendjährigen Reich kaum geben. Da werden 100-Jährige, sagen wir mal, wenn einer 300-400 Jahre ist, das ist ein Jüngling bei denen. Naja, das lässt man sich dann schon ganz gut gefallen. Dann geht wahrscheinlich bis 900, Jahre wird das Mittelalter sein und dann fangen die, aber die Alten sind da besser wie hier die Jungen. Das muss ich sagen. Und da wird nicht einer krank davon. Das ist tausendjähriges Reich. Wir wundern uns nicht, dass die weltlich sogenannten Zeugen Jehovas Tag und Nacht Träume haben. Sie möchten gern in das tausendjährige Reich rein. Aber der von denen hier geht nicht einer rein. Das kann ich anhand der Bibel beweisen. Und darum ist es an sich furchtbar, dass sie solchen Dingen nacheifern, die sie gar nicht betreffen. So, es ist also ein Evangelium, das sie zu bezeugen hatten, und der Herr hatte sie ausgesandt zu zwei und zwei. Und sie mussten nun, und sie werden nun gefragt, als er sie so aussandte, mangelte euch wohl etwas? Und das sagten sie nicht. Nichts wird ihnen mangeln im tausendjährigen Reich. Das ist das Nichts dieses Evangeliums, welches sie schon hier zu verkündigen hatten. Und nun kommen wir zu dem Vers 36, das ist unser Schlüsselvers. Er sprach nun zu ihnen, aber jetzt. So, und dieses aber jetzt ist eine vollkommene Veränderung. Eine völlige Umänderung. Wenn wir in der Heiligen Schrift zum Beispiel das aber untersuchen, dann stellen wir fest, dass das Vorgenannte immer ins Gegenteil geworfen wird. Nur ein Beispiel von vielen. Da wird von dem großen Kriegsminister im Alten Testament berichtet, der Oberste des ganzen Heeres der Syrer. Nun, die Syrer hatten weder Kriegsmarine, weil die im Land liegen. Die hatten keinen Zugang an das Wasser, wie wir das so hatten. Und die hatten auch keine Flugzeuge, also war der Kriegsminister, war der Heeroberste. Na, Amen. Das war ein großer Mann, der hat viel Geld verdient. Dann heißt es, aber der war aussätzlich. Ach, was nützt dem die ganze Stellung, diese gute Dotierung seines Gehaltes allmonatlich? Oder hat er so eine Woche gekriegt, ich weiß das nicht so genau. Das nützte ihm gar nicht. Das aber verändert das Vorgenannte ins völlige Gegenteil. So auch hier. Aber jetzt, und dieses drückt das heute aus, wer eine Börse hat, der nehme sie und gleicherweise eine Tasche. Also, heute sollen wir eine Börse nehmen. Was soll denn das sein? Wir werden aufgefordert, eine Börse zu nehmen. Das ist eine Geldbörse, nicht die Aktienbörse. Ein Portemonnaie. Im Portemonnaie ist Geld drin. Wir sollen mit diesem Geld erscheinen. Jetzt, aber jetzt ist es anders. Tja, und auch noch eine Tasche. Was soll man denn mit der Tasche? Vorratswirtschaft betreiben. Ja, worin denn? Will Gott dafür besorgt sein, dass wir im Keller die Regale voll mit Schweinefleisch und mit Rindfleisch und mit Gemüse und Obst einmachen? Nein, das meint die Bibel nicht, denn der Satz geht weiter und sagt, und wer keine Tasche hat, der soll sich sein Kleid verkaufen. Euch? Da geht aber die Bibel scharf an. Nun, wir haben alle mehr wie ein Kleid oder eine Hose und eine Jacke. Und wenn wir dafür keine Tasche haben, sollen wir dann verkaufen. Damit wir unbedingt was denn. Und dann kommt das Entscheidende, der Kaufe ein Schwert. Wir sollen jetzt alles, was wir haben, Geld, und sollen Vorratswirtschaft treiben. Und sollen, wenn es nicht reicht, auch unser Eigentum verkaufen. Wofür denn? Für das Schwert. Was ist das für ein Schwert? Sollen wir Maschinenpistolen kaufen? Nein, das ist das Schwert des Geistes, Gottes Wort. Wir sollen alles dran setzen, um in den Besitz des Wortes Gottes zu kommen. Und da sollen wir auch das Geld nicht scheuen. Und wir sollen eine Tasche kaufen, das heißt, wir sollen vom Wort Gottes viel einnehmen. Viel, viel zusammentragen. Ja, sollen wir Vorratswirtschaft treiben. Und da können wir nicht genug zusammentragen. Und nicht genug zusammenbringen. Warum? Weil dieses dann im Vers 36 nicht mehr zu dem Evangelium des Reiches, sondern zum Evangelium der Gnade gehört. So, jetzt sind wir mal so weit. Jetzt fangen wir wieder von vorne an. Israel war das Volk Gottes. Dieses Volk hat eine besondere Kennzeichnung. Und zwar erkennen wir Israel an der Israel beherrschenden Zahl 12. 12 Stämme, ja, 12 Tore bei dem himmlischen Jerusalem, 12 Grundlagen. Also wenn wir von 12 hören im Alten oder Neuen Testament, dann ist das die Israel beherrschende Zahl. Der Mose, der sandte 12 Kundschafter aus, aus jedem Stamm ein Stamm dann. Und so haben wir immer und immer wieder, dass wir dieser Zahl 12 begegnen. Diese Zahl 12, die ist an vielen Stellen uns bekannt. Der hohe Priester hatte ein Ephod zu tragen, da waren auf jeder Seite 6, 12 Edelsteine drin. Ja, und so geht es hindurch, durchs Alte und Neue Testament. Und wir finden auch selbst die 12 Grundlagen, die wir in dem himmlischen Jerusalem wiederfinden, von Offenbarung 21. Da finden wir 12 Edelsteine. Jede Grundlage einen Edelstein. Also ist Israel die 12-Zahl, das müssen wir uns merken. Und der Herr Jesus war der, der sie aussandte. Diese 12, er sandte sie aus zu zweit. Kannst du mal lesen? Und zwar in Markus 6, Vers 7. Markus 6, Vers 7.
Und er ruft die 12 herzu und er fängt an, die zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Gewalt.
Ja, ja. Also bei Jesus rief seine 12 Jünger zu, 12 Israel. Israel betrifft das Evangelium des Reiches. Und die teilt er ein und schickt sie nun zu zwei und zwei, die Zweierschaften, schickt er heraus. Nun mit Ausrüstung über Kranke und so weiter. Das deutet eben hin aufs tausendjährige Reich. Sie mussten jede Krankheit heilen, lesen wir in Matthäus 10. Ja, nun, 12 durch 2 sind 6 Kolonnen. Er schickte 6 Kolonnen heraus. Und die hatten nun einen Auftrag. In Matthäus 10, Vers 5, lesen wir, dass die 12 Jünger eine Weisung bekommen. Bitte mal lesen.
Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter.
Ja, also sehen wir die Israel-Verbundenheit. Sie durften nicht einen Weg zu den Nationen gehen und nicht zu den Samaritern. Nur die Nationen, das waren die Goyim, da durften sie überhaupt nicht hin. Und dann sollten sie auch nicht zu denen, die in Samaria wohnten. Warum sollten sie denn da nicht hingehen? Ja, die waren vermischt mit den Heiden. Und deshalb war keine Gemeinschaft zwischen den Samaritern und zwischen den Juden da. Auch zur Zeit Jesu nicht. Wegen der Vermischung. Denn Israel war ungehorsam und der König von Assyrien hatte sie weggebracht, die 10 Stämme, und hat damals bis auf einen kleinen Überrest, so ein Überrest blieb zurück. Und da hat er von dort hinten nach Iran zu, hat er Leute vorgebracht und hat sie nach Samaria reingepflanzt. Und die haben sich dort vermischt mit dem Restvolk Israel. Und deshalb verkehrten die nicht. Und einen Weg zu den Nationen oder zu den Samaritern sollten sie nicht gehen. Es ist interessant, wenn man das beobachtet, wie dann später das Evangelium der Gnade kommt. Da heißt es in, wo ist das? In Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ja, da heißt es von Jerusalem, das war aber jetzt die Gnadenzeit, das Evangelium der Gnade, nach Judäa, nach Samaria. Und von da aus bis an die Enden der Erde. Also sehen wir, dass das Evangelium der Gnade einen völlig anderen Werdegang nimmt als das Evangelium des tausendjährigen Reiches, wo Israel die beherrschende Rolle führen wird, oder die Juden werden die beherrschende Rolle führen. So, das war der Vers 35, den wir jetzt behandelt haben, für die 12. Das müssen wir uns gut merken. Und jetzt lesen wir eine andere Stelle in Lukas 10, den Vers 1. Und staune und höre, was dort geschrieben steht.
Nach diesem aber bestellte der Herr auch 70 andere und sandte sie zu je zwei und zwei vor seinem Angesicht her, in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte.
Soweit. 70 Leute bestellte jetzt der Herr. Jetzt behandeln wir den Vers 36. 70! Und was gibt er denen für einen Auftrag? In jede Stadt und jeden Ort zu gehen. Das ist dann die Sendung zu den Nationen, zu den Heiden. Na, wir müssen mal der Reihe nach. 70. Diese Aussendung der 70 beinhaltet symbolisch die Verbreitung des Evangeliums der Gnade. Denn dort wird der Leib des Christus durch das Evangelium der Gnade gebildet. Die Gemeinde des Herrn ist sein Leib, ist Gott verbunden. Die gehören zur göttlichen Familie. Wenn ein Familientreffen ist, aus welchem Grund auch immer, wenn die Oma 90 wird oder sonst was, da kommen sie alle, aber da kann man nicht zu jemandem sagen, du kannst hier bleiben, der Kopf, Jesus, aber den Leib lässt du zu Hause. Nee, das geht nicht. Also wo der Herr Jesus ist, werden wir dann sein, weil wir sein geistlicher Leib sind. 70, 7 ist die göttliche Zahl, die Vollzahl 7, göttlicher Prägung, ja, und das ist mal 10 genommen. Und wir wollen uns gut merken, so wie die Israel beherrschende Zahl 12 ist, ist die Zahl 10 neben der Zahl der Verantwortung des Menschen auch die Zahl der Nationen. Wenn man das ein wenig kennt und in der Bibel liest, da ist das immer wie im Computer. Das funkt immer, blitzt drüber und über. Da weiß man, im Neuen Testament, das gehört zu dem. Das habe ich im Alten. Ja, da meint die 10, das weist hin auf die Nation. Und das ist interessant, wenn man so weit in die Bibel eingedrungen ist, dass die anfängt und mitteilt und lebt. Das ist eigentlich der Wille Gottes für jeden Einzelnen. Dass wir so stark mit dem Wort Gottes verbunden sein sollen, dass wir hier wirklich zu Hause sind, in dem, was Gottes Wort uns mitteilt, lehrt und gibt. So, da haben wir also jetzt ganz klar eine Sache, dass die 70 eine viel größere Anzahl sind, die teilen wir wieder durch 2. Wir hatten schon die Israelzahl, 12 durch 2, da haben wir gesagt, das sind 6 Kolonnen. Für 2. Da sandte sie ja zu zwei und zwei aus. Hat man ja gelesen in Markus 6, Vers 7. Jetzt teilen wir die 70 durch 2 und da sagen wir, das sind ja 35 Kolonnen. Warum denn so viel? In Israel sollte nur in die Städte und Orte Israels gehen. Wurden nicht mehr gebraucht. Aber das Evangelium der Gnade, das soll über die ganze Erde verkündigt werden. Und dafür, und genau dafür brauchen wir ganz viel, 6 gegen 35. Und diese Zeit ist heute, wo über die ganze Erde das Evangelium der Liebe Gottes und seiner Gnade verkündigt wird, dass wir da Acht geben. Es ist nicht unsere Gnade, sondern die seine. Wir sind es, die gnadenvoll Zeugnis geben dürfen den Nachbarn oder Leuten, mit denen wir zusammenkommen oder irgendwo und wie und wann. Wir sollen alle Zeit bereit sein mit dieser Ausrüstung, dem Herrn zu dienen in dem, was er uns gegeben hat und was er uns schenken will. Nämlich den Segen, dass dann, wenn wir gefragt werden, hat euch jemals etwas gemangelt, auch wir sagen können, nein. Warum haben wir Mangel? Weil wir das Wort des Christus nicht reichlich genug in uns wohnen lassen. Das ist einer der Punkte. Je segensreicher wir säen, Saatarbeit, umso gesegneter werden wir ernten. Das sagt die Bibel. Wer segensreich sät, wird segensreich ernten. Kein Problem, das zu verstehen. In dem Augenblick, wo wir nicht mehr in dem Reichtum der Überfülle das Wort Gottes ausstreuen oder uns in diesem Evangelium bewegen, geraten wir in den Mangel. Das war ja das Geheimnis beim Durchzug durch die Wüste. Wir lesen nicht ein einziges Mal in den 5 Büchern Mose, dass der Mose irgendwann mal Durst gehabt hat. Kein Wort davon. Warum nicht? Weil er in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes lebte. Wer hatte denn immer Probleme und Funktionen mit Hunger und mit Durst? Ja, das waren die, die nicht klar mit dem Herrn standen, denn von da aus kamen immer wieder die Rebellionen, immer wieder der Aufruhr gegen Gott, gegen Mose, gegen Aaron, immer wieder, es nahm keine Ruhe. Und hier sollen wir daraus lernen, dass der Reichtum im Umgang mit unserem Herrn uns selbst in diesen Reichtum bringt, den er uns gibt. Er hat die Fülle. Bei ihm ist kein Mangel. Ja, das war die Aufforderung. Wer das Portemonnaie hat, der soll es nehmen, heißt hier. Wie auch die Tasche. Und wer die Tasche nicht besitzt, der soll sein Eigentum Kleid verkaufen, damit er das Schwert besitzt. Hier soll also das Wort des Herrn in unserem Leben dominieren. Es soll vordergründig sein in allen Beziehungen unseres Lebens. Müssen wir schon mal die Frage stellen, wie wird denn der Herr uns darin sehen? Ob der Herr uns so sieht, dass wir wirklich ihn an erster Stelle in unseren Herzen sein lassen. Denn die Bibel sagt, wo euer Schatz, da ist auch euer Herz. Aha. Also wenn Jesus Christus mein Reichtum und Schatz ist, dann wird auch mein Herz damit verbunden sein. Dann werde ich mein Herz nur dort finden, wo der Herr Jesus ist. Wenn ich natürlich vergängliche Dinge dort drin beherberge, und dann hat das natürlich Probleme. Nicht? Und der Herr Jesus ist einer, der kämpft nicht um sein Recht in unserem Herzen. Er will, dass wir unsere Herzen frei machen für ihn, damit er auf dem Herzensthron unserer Herzen wohnen kann. Ja, und dann kommen wir noch zum Vers 37. Da sagt er, ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Er hat ihnen jetzt in dem Vers 35 die Israel-Geschichte gezeigt, die ja bald den Abschluss bilden wird, denn hier sitzen wir ja in Lukas 22 und in Vers 35 bis 37, zwei Verse weiter dann geht es schon los mit Gethsemane. Wir sind also hier unmittelbar vor der Leidenszeit Jesu. Und deshalb sagt er, dass der Vers 36 ist jetzt noch nicht funktionsfähig. Es muss noch etwas erfüllt werden. Es muss noch das erfüllt werden, was geschrieben steht. Ja, was denn? Er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Aber wir sind froh, dass der Herr Jesus bereit war, ans Kreuz zu gehen mit deinen und meinen Sünden. Dass wir die Möglichkeit einer ewigen, zeitlosen, ewigkeitsverbundenen, endlosen Ewigkeit gerettet sein dürfen. Wer darum mit seinen Sünden zu Jesus kommt und sein Leben Christus übergibt, ist dann gerettet für Zeit und Ewigkeit. Deshalb sagt er, der Herr, es muss noch etwas erfüllt werden. Und dazu war er bereits unterwegs, hinaufzugehen nach dem Ölberg, dass sie dort bei Gethsemane Halt machen sollten, um dort nun seine direkte Leidenszeit einzuleiten. Und deshalb steht diese Begebenheit hier so ganz dicht mit Gethsemane verbunden. Deshalb ist da gar kein großer Unterschied von Zeit mehr gesetzt. Keine 8 Tage mehr, sondern in derselben Nacht sollte das alles geschehen. Am nächsten Tag sollte er schon zur Verantwortung gezogen werden. Und wir sehen darum, dass er sich so erniedrigte, dass er sich unter die Gesetzlosen rechnen lassen wollte, wie wir auch im Jesaja 53, Vers 12 lesen, dass er bereit war, sich so weit zu erniedrigen, damit er das Erlösungswerk der Beseitigung unserer Sünden vollbringe, indem er unsere Schuld auf sich nahm und der Unschuldige in den Tod ging, dass jeder, der an ihn glaubt und das vollzieht, der zu Christus kommt, als verlorener Sünder Annahme findet, um in die ewige Herrlichkeit einzugehen, wenn der Herr Jesus wiederkommt, und er wird bald wiederkommen. Und wir sind dankbar, dass dann der Schluss noch jenes behandelt, denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Seine Vollendung des Auftrages hier auf dieser Erde stand unmittelbar bevor. Wir sind dem Herrn wirklich zu Dank verpflichtet, dass er bereit war, ohne bereit sein zu müssen, dass er bereit war, diese Dinge zu vollenden, die er in Übereinstimmung mit dem Vaterwillen gesandt war, zu vollbringen. Er war gesandt, sein Leben zu lassen für seine Feinde. Denn alles, was noch nicht versöhnt ist durch sein Blut, steht zugleich in der Feindschaft zu ihm. Und dafür wollen wir seinen Namen preisen und wollen ihm danken. Er, unser Gott, ist groß